Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Freitag, dem 26. Juni. Schön seid ihr dabei. Und damit befassen wir uns in der heutigen Sendung. Der Bundesrat spart bei der Entwicklungszusammenarbeit. Die internationale Arbeit, wie man sie heute kenne, werde damit über den Haufen geworfen.
Die Schweiz als eines der reichsten Länder dieser Welt wäre jetzt eigentlich in der Verantwortung, auch hier wirklich Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir bauen aus und wir bleiben vor Ort, wir sind langfristig engagiert und nicht einfach ohne Not, ohne finanzielle Not weitere Kürzungen vorzunehmen.
So Christina Lanz, Expertin für internationale Zusammenarbeit beim Kompetenzzentrum Allianz Süd. Dann im zweiten Teil der Sendung.
Auf alle Fälle steht Kolumbien vor einem tiefgreifenden Ruck, vielleicht dem größten Ruck seit Jahrzehnten, und der geht nach rechts.
Kolumbien wählt den ultrarechten Abelardo de la Espriella zum Präsidenten. Die Nachwahlanalyse mit Oliver Öllenberg, Büroleiter in Bogota für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages mit Sarah Heinzmann. Wir blicken zuerst nach Venezuela. Nach dem Erdbeben werden Tausende Tote befürchtet.
Hunderte Menschen wurden aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude befreit. Das venezolanische Gesundheitsministerium spricht von über 200 bestätigten Todesfällen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Zehntausende werden vermisst. Die beiden Erdbeben ereigneten sich am Mittwochabend westlich der Hauptstadt Caracas. Es sind die stärksten Beben in der Region in den letzten 100 Jahren.
Venezuela hat einen internationalen Hilfsaufruf lanciert, darauf reagiert auch die Schweiz.
80 Personen mit 8 Suchhunden und tonnenweise Rettungsmaterial wurden mobilisiert. Sie wurden in der Nacht nach Venezuela entsandt, so der Bund. Der Auftrag der Rettungskette Schweiz sei, Erdbebenopfer aus den Trümmern zu suchen, zu bergen und zu retten. Die Vereinten Nationen koordinieren internationale Rettungsteams. Es brauche nun massive gemeinsame Anstrengung, so der UNO-Nothilfskoordinator Tom Fletcher.
In der Demokratischen Republik Kongo sind die Ebola-Fälle auf über 1000 gestiegen. Nun will die Weltgesundheitsorganisation WHO neue Behandlungen testen.
Die WHO will zwei antivirale Medikamente prüfen. Die Tests sollen überprüfen, ob die Präparate allein oder in Kombination dazu beitragen können, die Sterblichkeitsrate zu senken. Die Tests sollen nächste Woche starten, wie der Fernsehsender Africa News berichtet.
Europa erlebt derzeit die stärkste jemals verzeichnete Hitzewelle. Und diese ist Folge der Klimaerhitzung.
Noch vor rund 20 Jahren wäre eine vergleichbare Hitzewelle im Durchschnitt 2 Grad weniger heiß ausgefallen. Die treibhausgasbedingte Klimaerhitzung verschärfe somit die Hitzewelle. Wie der britische Guardian berichtet, belegt das eine Studie der Initiative World Weather Attribution, zu der mehrere renommierte europäische Universitäten gehören.
Damit zu den Meldungen rund um die Hitzewelle in der Schweiz.
Die Schweiz verzeichnete gestern die höchsten jemals im Juni gemessenen Temperaturen. Die Nacht auf heute war laut Watson in weiten Teilen des Landes eine Tropennacht. Die Temperaturen sanken also auch nachts nicht unter 20 Grad. Am heißesten war es in der Nordwestschweiz, doch auch in der Genfer Seeregion blieben die Temperaturen über 24 Grad. In Bern lagen die Temperaturen in der Nacht bei knapp über 20 Grad.
Mehrere Berner Gemeinden rufen die Bevölkerung zum Wassersparen auf und stellen Brunnen ab.
Grund ist der gestiegene Konsum von Trinkwasser aufgrund der aktuellen Hitze. So ruft etwa Turnen dazu auf, Gärten nicht mehr zu bewässern, Pools und Planschbecken nicht mehr zu befüllen und nur noch kurz zu duschen und auf das Waschen des Autos zu verzichten. Der Wasserverbund Region Bern beschreibt die Situation gegenüber der Zeitung Der Bund als angespannt, aber nicht kritisch.
Dann noch eine Meldung aus der Stadt.
Die grüne Großrätin Rael Ruch wird neue Generalsekretärin der Direktion für Bildung, Soziales und Sport. Die Direktion leitet die Gemeinderätin Ursina Anderek. Ruch tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Shanin Vicky an, welche die Verwaltung verlässt.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Piu. Wir kommen zu den Wetteraussichten für die Region Bern. In der Nacht auf morgen Samstag ist erneut eine Tropennacht möglich. Die Mindesttemperatur liegt bei um die 20 Grad. Den Tag durch wird es dann erst sonnig, dann bewölkt bei bis zu 35 Grad. Ähnlich sieht es am Sonntag aus. Die Spitzenwerte liegen bei 34 Grad. Am Sonntagabend können vereinzelt Regentropfen fallen. Etwas weniger heiß wird es dann am Montag. Die Höchstwerte liegen noch bei 28 Grad. Nach aktueller Prognose dürfte die Hitzegefahr am Montagabend vorbei sein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Bundesrat hat am Mittwoch die Eckwerte für die internationale Zusammenarbeit festgelegt. Der Bund spart und verschiebt Gelder. Die Entwicklungszusammenarbeit wird massiv gekürzt, die humanitäre Hilfe gestärkt. Die internationale Arbeit, so wie man sie heute kenne, werde damit über den Haufen geworfen, so KritikerInnen. Sarah Heinzmann berichtet.
Über 100 Millionen Franken will der Bundesrat bis 2030 bei der Entwicklungszusammenarbeit einsparen. Dafür hat der Bund alle Projekte in Lateinamerika beendet. Auch in Südafrika, Ghana und Aserbaidschan will die Schweiz in Zukunft keine Entwicklungszusammenarbeit mehr leisten. 100 Stellen sind davon betroffen und werden gestrichen. Rund 2/3 betreffen das Lokalpersonal im Ausland und 1/3 die Mitarbeitenden des Bundes. Auch die längerfristige Entwicklungszusammenarbeit soll stark reduziert werden. Ab 2030 rechnet das Kompetenzzentrum Allianz Süd mit Einsparungen von rund 300 Millionen Franken. Der Anteil der humanitären Hilfe am Budget der internationalen Zusammenarbeit soll hingegen erhöht werden, von 26% auf künftig rund 40%. Dazu Bundesrat Ignacio Cassis an der Medienkonferenz des Bundes.
Die Antwort des Bundesrats lässt sich in 3 Worten zusammenfassen. Fokussieren, Wirkung und humanitäre Hilfe.
Mehr Ausgaben bei der humanitären Hilfe, gespart wird hingegen bei der Entwicklungszusammenarbeit. Mit diesen Kürzungen politisiert der Bundesrat womöglich am Willen der Bevölkerung vorbei. Diese will die Entwicklungsgelder nicht weiter kürzen, so eine Umfrage der ETH. Über 70% der Befragten sind dafür, dass die Ausgaben bei der Entwicklungszusammenarbeit gleich bleiben oder gar erhöht werden sollten. Die Schweiz bleibe aber weiterhin solidarisch, betont Bundesrat Cassis an der Medienkonferenz. Aber man werde sich fokussieren und effizienter werden.
En conclusion, mesdames et messieurs, la Confédération reste solidaire, mais elle choisit mieux ses priorités. Elle veut être plus efficace.
Weltweit hat die Entwicklungszusammenarbeit einen schweren Stand. Mehrere Geberländer fahren ihre Gelder massiv zurück. Die USA haben ihre Unterstützung in vielen Bereichen stark reduziert. Dadurch wäre die Schweiz eigentlich jetzt in der Verantwortung, so Christina Lanz, Expertin für internationale Zusammenarbeit bei Allianz Süd.
Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, weiter zu kürzen. Gerade die Schweiz als eines der reichsten Länder dieser Welt wäre jetzt eigentlich in der Verantwortung, auch hier wirklich Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir bauen aus und wir bleiben vor Ort, wir sind langfristig engagiert und nicht einfach ohne Not, ohne finanzielle Not weitere Kürzungen vorzunehmen.
Der Vorschlag, bei der Entwicklungszusammenarbeit zu sparen, stammt von den bürgerlichen Bundesräten Cassis und Barmela. Das schreibt der Tagesanzeiger. Der Entscheid folgt den Empfehlungen eines externen Gutachtens. Dieses Gutachten wurde von einer Beratungsfirma rund um Daniel Schmutz verfasst. Daniel Schmutz ist Ex-CEO der Helsana und ehemaliger Kollege von Ignacio Cassis. Dieser war vor seinem Eintritt in den Bundesrat Krankenkassen-Lobbyist.
Also das ist so, wie wenn man jetzt für die Landwirtschaftspolitik einen Experten für alternative Heilmethoden anfragen würde. Und das ist einfach eine fachfremde Person. Wir haben in der Schweiz sehr viel Expertise, auch an den Universitäten, die diesen Bericht durchaus sehr gut und fachlich hätten schreiben können.
Der Bundesrat habe mit seinem Entscheid Fachleute aus den Universitäten und der Verwaltung übergangen, so Allianz Süd. Bundesrat Guy Parmelin sagte dem Online-Medium Republik, es sei schwierig gewesen, eine Beratungsfirma zu finden, die keine Interessenkonflikte aufweise. Die Sparmaßnahmen bei der Entwicklungszusammenarbeit stelle eine tiefgreifende Neuausrichtung dar. Die Entwicklungszusammenarbeit, so wie man sie heute kenne, werde über den Haufen geworfen. Dadurch befürchtet Christina Lanz einen Reputationsschaden für die Schweiz.
Die Schweiz als Standort des Genève International hat einen extrem guten Ruf in der Welt. Sie ist wirklich weltweit bekannt für ihre humanitäre Tradition, für das internationale Genf. Jetzt hier auch noch weitere Beträge zu kürzen, schadet wirklich dem Ruf der Schweiz in der Welt.
Auch auf politischer Ebene ist mit Widerstand zu rechnen. Die SP Schweiz kündigte bereits an, die Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit im Parlament mit aller Kraft zu bekämpfen.
Rabe Info.
Jetzt ist das offiziell. Kolumbien wählt den ultrarechten Abelardo de la Espriella zum Präsidenten. Der linke Gegenkandidat Ivan Cepeda hat seine Niederlage eingestanden. Was bedeutet das für Demokratie und Menschenrechte im südamerikanischen Land? Sarah Heinzmann spricht mit Oliver Uhlenberg, Büroleiter für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Kolumbien. Die Friedrich-Ebert-Stiftung steht der deutschen SPD nahe.
Oliver Uhlenberg, Sie leiten das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bogotá in Kolumbien. Und diese Stiftung, die engagiert sich in Kolumbien und weltweit für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für Menschenrechte. Sehen Sie diese Werte durch die Wahl von Abelardo de la Espriella nun in Gefahr?
Also er selbst würde das verneinen und seine Getreuen auch. Aber ja, diese Gefahr, die sehe ich schon. Die Gefahr ist real. Und noch viel realer als für mich, sondern vielmehr für Organisationen der Zivilgesellschaft, für Gewerkschafter, für Menschenrechtsverteidiger, für alle, die eine andere Sicht auf die Welt haben als er und die sich auch offen gegen ihn ausgesprochen haben. Man muss natürlich auch sagen, dass Abelardo de Espriella in seiner Siegesrede erstmal versucht hat, staatstragend zu wirken und Kolumbien als feste und zuverlässige Demokratie zu bezeichnen, in der es keine politische Verfolgung geben wird. Aber man muss erst mal sehen, ob diese Rhetorik und sein vorher zur Schau gestelltes autoritäres Staatsverständnis zusammenpassen und wie es nach der Amtsübernahme weitergeht. Aber ich habe da erst mal weiterhin Bedenken.
Sie haben Bedenken. De la Espriella wird sein Amt im August antreten. Sein Wahlkampfprogramm, das reicht ja von Megagefängnissen, wie man das kennt von El Salvador, bis hin zu einem verschärften Krieg gegen die Drogen, bis hin eben auch zu einem Abbau von staatlichen Strukturen. Was glauben Sie, wie könnte sich Kolumbien unter seiner Präsidentschaft in den kommenden Jahren verändern?
Also jedem Präsidenten sind natürlich auch Grenzen gesetzt, aber nichtsdestotrotz hat er in diesem System durchaus eine große Machtfülle. Und die Befürchtung ist, dass er die erstmal versuchen könnte, mit Dekreten, also am Parlament vorbei, durchzuführen. Und diese Veränderungen sind in der Tat erstmal groß angekündigt. Auf alle Fälle steht Kolumbien vor einem tiefgreifenden Ruck, vielleicht dem größten Ruck seit Jahrzehnten, und der geht nach rechts. Da orientiert er sich wirtschaftspolitisch offen an einem radikalen Staatsabbau. Andererseits kündigt er kostspielige Sozialprogramme an, wo es monatliche Direktzahlungen an alleinerziehende Mütter oder den staatlichen Ankauf von Ernten geben soll. Da ist ungeklärt, wie das finanziert werden soll. Diese Sparzwänge auf der einen und die anderen, auf der anderen Seite milliardenschweren Wahlversprechen passen noch nicht zusammen aus meiner Sicht und sind ein offensichtlich, ja, ein Widerspruch an sich.
Jetzt ist ja de la Espriella ein sehr neuer Player im kolumbianischen politischen Kontext. Er ist ein Quereinsteiger. Bekannt wurde er vor allem als Unternehmer, als Anwalt. Er ist eine Medienfigur, vor allem bekannt über das Internet. Politische Erfahrung im engeren Sinne hat er aber noch nicht. Hat er überhaupt die politischen und institutionellen Voraussetzungen, um diese Vorhaben jetzt auch umzusetzen?
Ja, also das hat er im Wahlkampf ja genau auch als seine Stärke verkauft, dass er eben so unbelastet ist, dass er nicht korrumpierbar ist, weil er noch nicht so lange im Geschäft ist. Ich glaube aber, dass ein Unternehmer nicht unbedingt der bessere Politiker ist, sondern es gehört ja schon auch dazu, Allianzen zu schmieden und kompromissfähig zu sein, gerade in einem System, was wie Kolumbien jetzt im Parlament zum Beispiel keine eigene Mehrheit hat. Da braucht er Allianzen. Gleichzeitig versucht er natürlich durch seinen Vizepräsidenten genau diese Brücke zu den traditionellen rechten Parteien in Kolumbien zu bauen und mit dem ehemaligen Finanzminister unter der letzten traditionellen rechten Regierung hat er so eine Person an seiner Seite. Und daher ist es erstmal zu erwarten, dass es ihm gelingen wird, im kolumbianischen Kongress Koalitionen zu schmieden. Da haben sich schon ein paar Parteien angeboten. Und auf dieser Basis wird er sicherlich besonders im ersten Jahr versuchen, möglichst viel seines Programmes umzusetzen.
Der Abstand zwischen Abelardo de la Espriella und Iván Cepeda war ja enorm klein. Die beiden Kandidaten hatten in der Stichwahl am Schluss einen Abstand von weniger als einem Prozentpunkt. Was genau sagt dieses doch sehr knappe Wahlergebnis genau aus über die Polarisierung in Kolumbien? Ist das Land so gespalten, wie es momentan den Anschein macht?
Ja, also 1%, das sind in realen Zahlen weniger als 250.000 Stimmen. Das ist in der Tat das knappste Ergebnis in der modernen Geschichte Kolumbiens. Und es zeigt ein Land, das politisch, sozial, aber auch territorial gespalten ist. Das kann man schon so sagen. Gleichzeitig markiert es den Höhepunkt einer Entwicklung, die sich seit den Parlamentswahlen schon abzeichnete. Die politische Mitte, das politische Zentrum gibt es faktisch nicht mehr. Und Kolumbien, das ist heute ein Land mit zwei großen, sich einander gegenüberstehenden politischen Lagern. Wie da eine Annäherung zustande kommen soll, das ist noch nicht so ganz ausgemacht.
Jetzt ist ja diese Wahl von de la Espriella in Kolumbien eingebettet in einen Kontext von einem Rechtsruck, der ja jetzt nicht spezifisch kolumbianisch ist, sondern eben auch global, wenn man in die USA schaut oder auch in andere Länder Lateinamerikas wie Chile, Argentinien. Was glauben Sie, welche internationalen Vorbilder und welche Netzwerke waren wichtig für den Kurs von de la Espriella?
Ja, da hat er auch gar keinen Hehl daraus gemacht. Also er sieht sich Teil dieses transnationalen Netzwerks der neuen Rechten, das sich letztendlich von Washington bis nach Madrid erstreckt. Bezugspunkt bleibt immer Donald Trump, der US-Präsident. Er hat von ihm die Glückwünsche in der Nacht der Wahl noch entgegengenommen, obwohl noch gar nicht klar war, ob er sie nun wirklich gewonnen hat. Und Donald Trump hat ihm auch die volle und uneingeschränkte Unterstützung zugesagt. Kolumbien wird daher wieder an der Seite Washingtons stehen, wie bereits in der Vergangenheit. Und Espriella wird sich, auch an anderen Figuren orientieren. Also Javier Milei aus Argentinien steht so ein bisschen Vorbild für den radikalen Staatsabbau mit dem Bild der Kettensäge und Bukele aus Salvador für dieses autoritäre Sicherheitsmodell. Wo das Geld aber herkommen soll, um diese Megagefängnisse zu bauen und ob sie auch in so einer kurzen Zeit von 4 Jahren fertig wären, ist alles noch nicht klar und da bestehen durchaus Zweifel.
Oliver Uhlenberg ist Büroleiter in Bogotá für die Friedrich-Ebert-Stiftung, die parteinahe Stiftung der deutschen SPD.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende der Rabe-Infosendung vom Freitag, 26. Juni. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen per Mail auf inforedaktion@rabe.ch. Zum heutigen Info beigetragen hat Sarah Heinzmann, für euch am Mikrofon Noah Biu. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, heute schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.